Ist der Feind meines Feindes wirklich mein Freund? Und warum ist diese Kriegsrhetorik irgendwie so eingeschrieben? Unsere Sprache ist ja geprägt von Kriegsrhetorik, von Sprüchen, wo man dann denkt, ich springe mal in die Bresche und so weiter und so fort. Also wir sind geprägt vom Krieg. Einer, der den Krieg nicht erlebt hat, aber zumindest weiß, wovon er spricht, ist Sergei Lochthofen. Hallo Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie. Ja, wir hatten das Glück, als Generation schon später geboren zu sein, aber wir merken ja manchmal sogar im Alltag noch Sprüche und Verhaltensweise, die aus dem 30-jährigen Krieg, und der ist nur weiß Gott 300 Jahre her, glaube ich, wenn ich das erstmal grob rechne, zurück. Das heißt also, das ist schon einschneidend für Menschen elementar, wenn, wie bei uns damals eben halt, ein Großteil der Bevölkerung umgebracht wird oder verhungert. Wir haben jetzt 80 Jahre Zweiter Weltkrieg mit all seinen Schrecken und mit der ganzen schrecklichen Zeit. Das wirkt in der Politik und überall auch im Alltag eigentlich noch mit hinein. Also insofern, ja, das sind elementare Momente und man verzweifelt ja bei dem Gedanken, dass wir in den 90er Jahren die Chance höchstwahrscheinlich hatten, die Weichen neu zu stellen. Man sprach ja schon vom Ende der Geschichte, dass das jetzt sogar nur noch Harmonie ist. Und heute haben wir genau das Gegenteil davon. Das heißt, unsere Generation wird höchstwahrscheinlich im Nachhinein von den späteren, wenn sie das betrachten, als doch eine ziemlich Versager, eine Loser-Generation betrachtet.
Und dass Frieden nur die kurze Zeit zwischen Kriegen ist, ist auch eigentlich beängstigend, oder?
Naja, ich sag jetzt mal, es stimmt nicht ganz. Wenn Sie die frühe Geschichte Deutschlands nehmen, unter Bismarck die Zeit, man war zwar an dem einen oder anderen Scharmützel beteiligt, aber im Großen und Ganzen bis sozusagen ins 20. Jahrhundert war eine lange Phase auch ohne größere Kriege. Und wir erleben sie ja auch eigentlich erst mit Putins Überfall auf die Ukraine, haben wir hier unmittelbar, wenngleich in der Welt, natürlich die Kriege nie aufgehört haben. Und unsere Theorien aus der Zeit Ost-West, der Konfrontation, dass da auch immer die Großmächte dahinter stehen, das ist richtig. Aber wir sehen fast bei jedem dieser Konflikte, dass die eigenen Interessen der Beteiligten, den Nachbarn anzufallen oder zu massakrieren, sehr hoch ist und die eigentlich auch die Großen nur ausnutzen zum Teil, wenn es um ihre Macht geht. Wir sehen das in Afrika, wir sehen das im Nahen Osten. Und die aktuellsten Entwicklungen jetzt im Nahen Osten sind ja auch nicht nur beruhigend.
Was ist das für eine Allianz gewesen? Ist es noch gegen Assad? Also clever waren die ja, die haben also die Schwäche Russlands ausgenutzt, sodass sie nicht an zwei Kriegen kämpfen wollen. Ein guter Zeitpunkt, also die waren auf der einen Seite gut vorbereitet, andererseits scheint das Militär in Syrien auch müde gewesen zu sein. Die hatten keine Lust mehr auf Assad, die wollten nicht auf die eigenen Leute schießen. War ein günstiger Zeitpunkt, würden Sie das sagen?
Ja, aber ich sehe das nicht ganz so als sozusagen eine spontane Entscheidung von einer kleinen Gruppe mit Kalaschnikows. Erstens, dieses Idlib war ja eigentlich nicht lebensfähig, ohne dass die Türkei sozusagen von ihrer Seite, da sie eine gemeinsame Grenze hatte, das versorgt hat. Und ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass an dieser Geschichte, die jetzt so spontan und so plötzlich über uns kommt, also dass das Assad-Regime gefallen ist. Der Mann ist klar geflohen nach Russland, wo soll er sonst auch hin. Aber dass diese Region plötzlich die Waffen und die Möglichkeiten, die Logistik und alles dazu hat, also ich bin da nicht naiv genug, um zu glauben, dass das nur ein Werk von ein paar Freischärlern sind, wie sie neuerdings ja als Befreiungskämpfer auch bei uns bezeichnet werden, auch wenn es zum Teil die alten Al-Qaida und SI-Schergen sind. Nein, ich glaube, das ist ein Teil der Auseinandersetzung. Die Ukraine ist schwer unter Druck im Augenblick. Russland schiebt sich langsam nach vorn, unter hohen Verlusten, gar keine Frage. Viele Menschen sterben nach wie vor, junge Männer vor allem. Aber man hat einfach, wie auch das schon in der Geschichte immer wieder der Fall war, eine zweite Front eröffnet und keine Frage, es ist ein schwerer Schlag für Putin, dass die Spielfläche, auf der er sich zwar international zurückgemeldet hat, Syrien, und auch wesentlich dazu beigetragen hat, dass Assad überleben konnte, auch die Iraner haben ihren Anteil gehabt, dass das jetzt alles wieder weg ist. Und für Russland ist ja auch sehr viel auf dem Spiel. Sie haben ihre wichtigsten zwei ausländischen Basen, die einzigen, in Syrien, von Syrien, vom Hafen in Tortus aus, bedienen sie alle ihre Leute in Afrika auch und auch die Transportflugzeuge fliegen von dort. Das heißt, wenn das fällt, wäre das strategisch für Putin ein doch sehr schmerzlicher Verlust. Nicht nur, dass er da den Assad nicht mehr hat an dieser Stelle, sondern auch militärisch. Was ich jetzt höre bis jetzt, die Aufständischen verhalten sich ja in vielerlei Dingen nicht ganz typisch. Also normalerweise ist ja so, wenn jemand nach so vielen Jahren, 13 Jahre eines blutigen, schrecklichen Bürgerkrieges die Macht stürzt, dann kommt die Nacht der langen Messer. Vielleicht kommt sie noch, ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht. Aber Aleppo und auch Damaskus brennen nicht. Es gibt ein paar Plünderungen, aber doch im Rahmen dessen, was man so ohne weiteres erwarten konnte. Und die Russen behaupten, dass man ihnen schon zugesagt hat, dass ihre Stützpunkte sozusagen nicht angerührt werden. Das wäre eine interessante Entwicklung, wie das waren die Amerikaner, aber auch die Türken sehen. Und ich befürchte, dass Erdogan mit dem, was da passiert ist, nicht zufrieden ist. Er will die Kurden kleiner machen. Und das ist ja ein Teil von Syrien, ist besetzt und beherrscht von den Kurden. Da geht es noch weiter, höchstwahrscheinlich.
Ja. Wo kommt der Hass auf die Kurden? Das ist ja extrem, oder?
Ja, die Kurden sind in vielerlei Hinsicht ein Volk, das erstens durch die ganzen kolonialen und postkolonialen, postosmanischen Teilungen der Länder und die Zuschnitte, die ja damals sehr willkürlich auch nach Wirtschaftsinteressen der westlichen Mächte, wo gab es Öl, wo gab es kein Öl, der Zuschnitt erfolgte, die sind auf mehrere Länder verteilt worden. Eigentlich ganz normal, es wäre ein Binnenland mit einem großen Volk. Und insofern sage ich mal, für die Türkei, die sehr nationalistisch aufgeladen ist unter Erdogan, das ist die Basis seiner Macht, da sind die Kurden sozusagen ein Stachel in ihrem Fleisch. Und die Angst, dass irgendwo ein Kurdenstaat entsteht, denn das ist ja auch die Frage, ob Syrien als Nationalstaat jetzt erhalten bleibt, auch künstlich gezogen, in dem viele verschiedene Völker leben, ob die Kurden sozusagen die Gelegenheit nutzen, aus einer Autonomie einen eigenen Staat zu machen, dann entsteht natürlich sofort auch eine Situation, dass der östliche Teil der Türkei auch, wo die Kurden vor allem leben, aber auch Teile, es geht ja bis in Kaukasus hoch, bis in die alte Sowjetunion, da gab es auch ein, glaube ich, kurdisches autonomes Gebiet oder so ähnlich im Kaukasus. Da sind viele Menschen in verschiedenen Ländern, im Iran, im Irak. Das könnte natürlich dann neuer Sprengsatz sein und insofern für Erdogan, für seine Macht ganz wichtig. Und ich vermute mal, der hat die Milizen seinerseits nicht ohne Hintersinn ausgerüstet mit Waffen. Er will gerne diesen kurdischen Teilstaat dort auf keinen Fall zulassen. Mhm. Also insofern sage ich mal, das, was jetzt im Augenblick relativ ruhig aussieht, hoffentlich bleibt es so. Das wäre meine Hoffnung. Meine Erfahrung sagt mir, das wird so nicht sein.
Die europäische Politik hat ja oft profitiert von stabilen Despoten, von stabilen Diktatoren. Wir haben das bei Gaddafi gesehen und so weiter. Wenn so ein arabischer Frühling kommt oder wenn so eine Umbrüche kommen, hat das ja oft was mit Transformationsprozessen und Destabilisierung zu tun. Welche Auswirkungen hat denn jetzt der Sturz in Syrien auf die europäische Politik, auf unseren kleinen, huscheligen Wohlstandskontinent?
Naja, klein und huschlich sind wir nicht. Wir sind schon ein großer Player, aber wir sind nicht immer einig. Das ist unser Problem. Aber gut, das ist bei einer großen Gemeinschaft halt auch immer der Preis der Gemeinschaft, dass man lange Prozesse braucht für die Dinge. Es gibt natürlich jetzt Hoffnung, dass wenn es halbwegs gesittet zugeht, dieser Machtübergang, das ist nicht gesichert, weil natürlich über 50 Jahre bestimmte Machtstrukturen sich entwickelt haben und hinterher zu sagen, Schwamm drüber, wir machen jetzt alles neu. Die Größe hatte ein Nelson Mandela, die hat man nicht immer. Der Anführer der jetzigen Dschihadisten, der hat für Al-Qaida gearbeitet, ist selbst geboren in Saudi-Arabien, auch wenn ich es richtig sehe, syrischer Abstammung und hat für den IS gearbeitet. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass da alles vernünftig verläuft, ist doch relativ gering. Also wir müssen sehen, was da passiert. Und es ist nicht auszuschließen, dass neue Flüchtlingsströme sowohl die Türkei erreichen, was Erdogan um jeden Preis verhindern will, weil er natürlich die 3 Millionen Flüchtlinge aus Syrien ganz schnell wieder nach Syrien exportieren möchte. Und infolgedessen, wenn die nach in die Türkei kommen oder in die Region gehen, dann kommen die auch nach Europa. Das heißt, auch für uns ist die Frage, kommt eine neue Flüchtlingswelle? Und dann gleichzeitig die Frage, wenn es gelingt, Syrien irgendwie zu stabilisieren, ich glaube, kurzfristig passiert dann nicht allzu viel, aber mittelfristig kann man ja auch an Rückführungen und die Möglichkeit für Menschen der Rückkehr geben. Ich gehe dennoch fest davon aus, dass ein Großteil der Geflüchteten in Deutschland bleibt, weil Syrien auf Jahrzehnte hinweg ein vom Bürgerkrieg zerstörtes Land ist. Und dort etwas aufzubauen, hinzugehen, einfach die Trümmer wegzuräumen und neu was zu machen, das wird viel Energie und viel Geld bedürfen. Und ich glaube, Geld ist in der Region vorhanden, wenn Sie in die Emirate schauen, wenn Sie nach Saudi-Arabien, nach Kuwait schauen. Aber die halten lieber ihr Geld zusammen.
Die Fluchtbewegung könnten ja eine Chance sein, speziell für Deutschland. Der demografische Wandel ist nicht nur ein Wandel, der ist eine Katastrophe. Wir sind zu wenig Menschen. Da könnte doch im Grunde Migration helfen, wenn sie gut gemacht ist?
Ja, ich glaube, da gibt es viele Illusionen. Natürlich gibt es auch, wenn 1 Million Menschen kommen, auch viele, die integriert werden können, die hier auch ein kleines Gewerbe aufbauen oder in Betrieben arbeiten. Schauen Sie mal, wenn Sie jetzt die Stahlkocher anschauen, wo gestreikt wird, wenn Sie VW anschauen, wo gestreikt wird, unsere Wirtschaft ist ja in einem schweren Fahrwasser gelandet, dann sehen Sie aber sehr viel bei den Streiks, dass das Menschen sind, die türkischer Herkunft sind, das sind Menschen, die griechischer Herkunft, die längst schon deutsche Pässe haben und hier auch in zweiter, dritter Generation leben. Da wissen wir heute, ein Mercedes, ein VW könnte gar nicht produziert werden, wenn nicht durch Migration bei uns, auch Arbeitsmigration, die Anlagen bedient werden. Das heißt, ja, das ist die Zukunft. Insofern finde ich, wir tun uns sehr schwer und stellen uns auch sehr dumm an. Es gibt natürlich auch Flüchtlinge aus Kulturkreisen, die uns näher sind, wo sozusagen die Integration aus meiner Sicht auch schneller passieren kann, weil einfach die kulturellen Unterschiede nicht so groß sind, zum Beispiel Ukraine. Aber da tut sich ja Deutschland auch unwahrscheinlich schwer mit seiner Bürokratie. Ich bin sonst nicht der große Schimpfer auf Bürokratie, weil ich glaube, wir sind ein hochentwickeltes Land und den Bauern muss man vieles vorschreiben, sonst machen sie es einfach nicht. Sonst überschwemmen sie auch noch Erfurt mit Gülle. Das heißt also, wir müssen das machen, aber es ist zum Teil sehr stockscheif und passiert nicht. Und wir haben jetzt ja auch über fast 3 Jahre Krieg. In der Zeit könnte man eigentlich den Menschen, die hierher kommen, auch vernünftig sozusagen helfen, in den Alltag zu kommen, in die Arbeit zu kommen, sich selbst sozusagen zu organisieren. Da sind wir immer noch ein bisschen langsam an dieser Stelle, aber es gibt immer Hoffnung.
Die Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland ist überwunden, denke ich zumindest, ist zu einer Freundschaft geworden. Jetzt müssen wir uns Sorgen machen um unsere französischen Freunde.
Nein, wir müssen uns um Europa Sorgen machen. Es ist ja nur das, was da passiert, Ausdruck dessen, dass Europa bei den Wahlen fast überall stark nach rechts gezogen ist. In Deutschland bahnt sich das ja auch an. Und das führt dann dazu, dass die Länder zum Teil sozusagen politisch nicht mehr regierbar sind. Ja, also wenn ich sehe, was da passiert ist die Woche, ich rede jetzt nicht vom Notre Dame, das ist ein sehr schönes Ereignis. Ich gönne das auch den Franzosen und auch selbst Präsident Macron, dass man erstmal auch mal freundlich mal lächeln kann zwischendurch, aber das, was politisch dort passiert, ist natürlich ein Desaster in Größenordnung. Und was mich mit Blick auch auf unsere Entwicklung hier in Thüringen, ich meine, man denkt ja immer, ja, das ist Frankreich, das große Frankreich, wir sind kleines Thüringen. Aber es gibt natürlich Parallelen, die eindeutig sind, ja. Das heißt, der Barnier, also der Regierungschef, den Macron eingesetzt hat, ist gestürzt worden, weil es eine Koalition zwischen Linken und Faschisten gab, ja. Das haben wir in der Geschichte schon mal gehabt. So sind die Nazis an die Macht gekommen. Das heißt, an die Macht sind sie nicht gekommen, weil Adolf Hitler und die anderen so schlau waren nur, sondern weil die Schlauen auch noch unterstützt worden sind, damals von den Kommunisten, die angeleitet von Stalin, also von der kommunistischen Internationale, alles dafür setzen, die zum Teil auch reaktionieren, gar keine Frage, sozialdemokratisch geführten Regierungen zu stürzen. So sind die Nazis an die Macht gekommen. Und wenn heutzutage im Parlament, in Thüringen oder in Frankreich, aus Dummheit, aus Überzeugung, aus Schleuer, aus List, aus was auch immer, auch aus Geschichtsvergessenheit, immer wieder neue Situationen entstehen, wo ein gemeinsames Gehen zwischen Kommunisten, also Linken, und Faschisten möglich wird, dann hat es die Demokratie immer wieder schwer. Insofern gehen wir gleich von Frankreich rüber nach Thüringen. Also meine Vorstellung wäre, es wäre sehr vernünftig, wenn man sich, egal, nicht laut, sondern leise einigt, gleich im ersten Wahlgang diese Woche den Ministerpräsident Mario Vogt zu wählen. Darauf läuft ja die ganze Sache hinaus und man sollte nicht die ganze Prozedur, bei der die AfD mit Sicherheit die Möglichkeit hat, dazwischen zu schießen, die Demokratie vorzuführen. Wir haben das ja schon gehabt in diesem Jahr, auch bei den Wahlen, nach den Wahlen. Das heißt, dass an dieser Stelle knallhart sofort zu sagen, beim ersten Wahlgang ist alles gelaufen. Alles andere können wir hinterher diskutieren. Umso leiser wir das machen, umso besser für uns alle und für die Demokratie.
Die Freiheit des Mandats letztes Jahr zu. Also es gibt nicht sowas wie Koalitionszwang. Ich kann sagen, ich wähle die einfach mit und fertig. Also jemand von den Linken zum Beispiel.
Das ist, sagen wir mal, eine Frage der Vernunft. Sehen Sie, die Linken haben ja eine große Monstranz, die sie vor sich hertragen. Sie sind Antifaschisten. Wenn sie natürlich im Parlament so stimmen, dass die sozusagen Rechtsextremen die Möglichkeit haben, uns alle zu erpressen, uns alle vorzuführen, wie das ja mit der Wahl Kemmerichs damals passiert ist. Es ist ein solcher Schaden für Thüringen eingetreten, der ist gar nicht mehr gut zu machen. Ja, also unser guter Ruf, den Thüringen hatte, ist ja völlig ruiniert in diesen letzten 5 Jahren. Ja. Und damit aufzuhören, zu sagen, jetzt geht es jetzt nicht nur um unser Klein-Klein, ob wir nun dieses Gesetz oder da was schriftlich mit denen haben, das ist alles Quatsch, das kann man alles in Ruhe im Nachhinein besprechen. Erstmal an dieser Stelle durchziehen, Ruhe reinbringen und das gleich im ersten Wahlgang. Alles andere ist wirklich fahrlässig an dieser Stelle und wir sehen es in Frankreich, es ist nicht besser davon, dass einer aus dieser Überzeugung die Regierung gestürzt hatte und der andere aus dieser Überzeugung. Es war eine unheilvolle Koalition zwischen links und rechtsextrem und das darf uns hier nicht passieren.
Inwieweit wirkt sich denn der Bundestagswahlkampf auf diese Regierungsbildung in Thüringen aus?
Ja, selbstverständlich. Also wir haben ja neue Spieler. Ich bin ja immer der Meinung, dass Deutschland gut beraten war, mit wenigen Parteien zu arbeiten. Das erschafft relativ klare Koalition. Das schafft auch für die Regierung Spielräume, dass sie in eine bestimmte Richtung die Entwicklung betreiben. Also wenn die Wirtschaft in der Krise ist, muss man der Wirtschaft helfen. Und da darf man nicht ideologisch das Ganze betrachten, wie es die FDP zum Beispiel macht, mit dieser wahnwitzigen Idee, dass man jetzt in dieser Zeit mit Sparen sozusagen aus dem Dreck sich rausziehen kann. Das ist natürlich Unsinn angesichts dessen, was die Amerikaner, was die Chinesen machen, was die für hunderte Milliarden, zum Teil Billionen, in die Wirtschaft stecken, damit sie die Nase vorn haben. Und die Deutschen tun so, als ob sie das mit Sparen machen können. Das heißt, an dieser Stelle endlich mal Klarheit zu schaffen, das wäre ganz gut, aber das macht der Wähler nicht. Der Wähler zerbröselt das Ganze immer mehr und wir haben dann plötzlich Parteien, die völlig unberechenbar sind. Also Sarah Wagenknecht, die Verhandlungen hier waren kompliziert, in Sachsen sind sie gescheitert, in Brandenburg sind sie ja fast lautlos, weil man sich in vielen Dingen schneller einig geworden ist, über den Tisch gegangen. Sachsen hat infolgedessen heute eine Minderheitsregierung als Perspektive. Das ist Mist, muss ich einfach sagen. Wir haben die Erfahrung hier in Thüringen gemacht, das wird nicht gut ausgehen. Das heißt, für mich wäre es schön, also dass man da an dieser Stelle etwas mehr zur Vernunft kommt. Aber meistens neigen die Menschen dazu zu schreien, ich, und dann will ich das oder dieses wählen. Und am Ende haben wir dann eine Konstellation, die wiederum nicht optimal ist, um in dieser schweren Zeit, in diesem Wettbewerb mit anderen zu bestehen. Also insofern sage ich mal, ich bin mir nicht sicher, dass nach dieser nächsten Wahl irgendwann Anfang des Jahres, dass das alles so viel besser wird und so viel klarer wird.
Haben wir zum Schluss noch eine gute Nachricht?
Oh, die gute Nachricht ist, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie oft Sie in den Thüringer Wald kommen. Sie wissen ja, in welchem Zustand er ist. Es gibt so aus der Kindheit die Erinnerungen, wenn man so über Ohrdorf, in Luisenthal hoch nach Oberhof gefahren ist. Was waren das alles für schöne Wälder? Zum Teil also sieht es ja gruselig aus, das Ganze. Nicht nur der Borkenkäfer, natürlich der Klimawandel und damit zusammenhängend die Trockenheit. Und jetzt kommt die gute Nachricht, es hat ja im letzten Jahr, war auch mein Eindruck, immer mal zur richtigen Zeit geregnet, ja zuvor auch schon ein bisschen. Das heißt, der Wald erholt sich ein bisschen und das ist doch wirklich für uns alle hier in Thüringen eine sehr, sehr gute Nachricht.
Herr Lochthofen, schön. Wir hören es noch ein, zwei Mal. Zum letzten Mal kommen Sie am 23. zu uns ins Studio. Wenn alles klappt, dann gehen wir mal das Jahr Revue passieren. Da ist einiges passiert und es wird auch noch eine Menge passieren in diesem Jahr, oder?
Das sind Sie zusammen mit Herrn Hucke.
Auf jeden Fall.
Ja, dann nehmen Sie mich in die Zange, ne? Da bin ich ja mal gespannt, wie das geht. Ja, ich bin ja zunehmend der Meinung, eine ruhige Woche oder ein ruhiges Jahr täte uns allen gut. Ja. Das heißt, schauen Sie mal, die letzte Woche, wir haben ja gar nicht über Rumänien gesprochen, über die Manipulation, was der Putin wieder versucht hat hinzukriegen. Oder Korea, dieser Putsch. Ja, also wo man sagt, die waren doch auf einem guten Weg. Ich kenne ja natürlich aus meiner Kindheit noch und aus meiner Jugend, in Korea waren immer die Militärs dran. Das heißt, das war eine schreckliche Situation. Aber die hatten sich ja sehr stabilisiert, die hatten sich gut wirtschaftlich entwickelt. Es hieß ja immer dann die kleinen Tiger damals. Korea ist inzwischen ein guter Player.
Kulturell, oder? Also die machen ja auch so.
Die haben wirtschaftlich, also die haben sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Und da kommt so ein merkwürdiger Mensch und da entsteht wieder die Frage, es werden ja immer mehr Populisten nach vorn gespült, Amerika, Trump, ja. So, die sind unberechenbar, wir wissen nicht, was die machen, wir wissen auch nicht, was Trump jetzt in der Ukraine macht. Er hat sich zwar mit Macron und Zelensky getroffen, aber was dabei rauskommt, wissen wir immer noch nicht. Es sind merkwürdige Zahlen im Gange, er haut jeden Tag irgendeine Nachricht raus, also die 4 Jahre wären schon ganz schön für uns alle stressig. Das ist leider, sage ich mal, vorauszusehen.
Sagt Sergei Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Kommen Sie gut durch die Zeit und herzlichen Dank.
Ich bedanke mich für die Fragen. Tschüss.